32 Stunden, 41 oder bald gar nicht mehr? Wie viel müssen wir arbeiten, um im Wettbewerb mithalten zu können und gleichzeitig unseren Wohlstand nicht zu verspielen? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Das sind heute unsere Gäste. Martin Ohneberg, Geschäftsführer des Autozulieferers Henn und Mitglied des Bundesvorstands der Industriellen Vereinigung. Barbara Taiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA. Therese Nies, Nationalratsabgeordnete der ÖVP und Unternehmerin. Und Anna Swetz, Politikerin der Partei Links. Zu Beginn aber ein Überblick über die Arbeitszeitdebatte und die Wirtschaftsflaute von Martin Kammer.
AMS Osram stellt Mikro-LED-Entwicklung ein.
Magna muss in Graz wieder 500 Mitarbeiter abbauen.
Stellenabbau bei A1 bedroht tausende Jobs.
Drei Schlagzeilen allein aus der vergangenen Woche. Österreichs Wirtschaft ist unter Druck. Industrie und Baugewerbe stecken in einer hartnäckigen Rezession. Sie klagen über gestiegene Energiepreise und Personalkosten. Und es müsse mehr gearbeitet werden, klagt die Industriellenvereinigung und fordert eine 41-Stunden-Woche. Die ÖVP winkt schlussendlich ab, unterstützt aber das grundsätzliche Anliegen.
Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich aufrechterhalten wollen, dann müssen wir wohl mehr und nicht weniger arbeiten.
Eine klare Antwort auf die SPÖ-Pläne einer 32-Stunden-Woche.
Die letzte Arbeitszeitverkürzung 50 Jahre her. Der Skandal ist nicht, dass wir jetzt aufstehen und die Arbeitsbedingungen wieder so stark als Partei auch thematisieren. Der Skandal ist, dass wir 50 Jahre nichts gemacht haben.
Der Trend geht jedenfalls in Richtung weniger Arbeit. So arbeiten über 30% der ÖsterreicherInnen in Teilzeit, so viele wie noch nie. Ist das der richtige Weg oder eine zu große Belastung für Betriebe? Droht die Industrie in Billiglohnländer abzuwandern? Und müssen wir künftig mehr oder weniger arbeiten?
Weniger auf keinen Fall, weil dann funktioniert das Pensionssystem ja überhaupt nicht mehr.
Ich denke, der Weg in der Zukunft ist tendenziell eine Reduktion der Arbeitszeit. Ich merke, wenn meine Mitarbeiter zu viel arbeiten, sind sie viel weniger produktiv.
32 Stunden Woche. Da arbeitet ja fast niemand mehr was richtig.
Weniger und produktiver.
Der Trend geht in Richtung weniger arbeiten, haben wir gehört und gesehen. Die Arbeitsstunden stagnieren, obwohl wir einen Höchststand an ArbeitnehmerInnen haben. Trotzdem prescht jetzt die Industriellenvereinigung mit der Forderung nach einer 41-Stunden-Woche vor. Ist das wirklich zeitgemäß?
Ja, ich glaube auf jeden Fall zeitgemäß. Ich glaube, das, was die Industriellenvereinigung mit den 41 Stunden gemeint hat, da geht es ja nur darum, dass die Jahresarbeitsleistung am Ende des Tages erhöht werden soll wieder. Weil wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann ist die Jahresarbeitsleistung die letzten Jahre bei steigender Bevölkerung insgesamt auch zurückgegangen. Und sinkende Jahresarbeitsleistung, gleichzeitig steigende Lohnkosten aufgrund der hohen Lohnabschlüsse in der Vergangenheit führt einfach dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel gesetzt wird. Und ich glaube, die Forderung, die immer wieder gestellt wird, 32-Stunden-Woche auf der einen Seite bei vollem Lohnausgleich, das ist einfach genau das, glaube ich, was in die falsche Richtung geht. Und die Diskussion zeigt auch, dass man immer mehr von der Vollkasko-Mentalität in Österreich spricht. Und darum ist der Vorschlag von der Industriellen Vereinigung, einmal leistungsorientiert sozusagen zu denken, im Sinne der exportorientierten Industrie, die sich ja nicht mit dem Wettbewerb in Österreich misst, sondern mit dem Wettbewerb in Amerika, mit Mexiko und Korea. Und wenn man sich dort anschaut, dann ist dort die Jahresarbeitsleistung beispielsweise in Amerika 12% höher, sie ist in Südkorea um 20% höher und in Mexiko sogar 40% höher, bei viel niedrigen Lohnkosten. Und am Ende des Tages sind einer der wesentlichen relativen Wettbewerbsfaktoren sind relativ günstige Lohnstückkosten im Verhältnis zu anderen Ländern und Regionen.
Okay. Frau Swetz, ist es so, dass wir zwar in einer Zeit leben, wo vielleicht die Arbeitsbereitschaft zurückgeht, wo wir aber eben mehr arbeiten müssen, weil wir sonst diese internationale Wettbewerbsfähigkeit eben verlieren?
Nee. Also ich halte den Vorschlag im Gegenteil für unfassbar unzeitgemäß. Und ich finde es auch tatsächlich empörend, wie Sie über die Leistung von Menschen sprechen. Wir wissen ganz genau, dass die Menschen sehr, sehr viel leisten, dass die Menschen mit unglaublichem Arbeitsdruck in sehr verdichteten Arbeitsbedingungen Leistung erbringen. Und dass diese Menschen jetzt sagen, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wir wollen weniger arbeiten und wir können auch nicht so viel arbeiten. Es gibt 1,5 Millionen Menschen, die sich bei diesem Arbeitsdruck ein Arbeiten bis zur Pension gar nicht mehr vorstellen können. Das Wichtigste ist, dass diese Arbeitszeitverkürzung, die wir ganz dringend brauchen bei vollem Lohn und Personalausgleich, dass das etwas ist, was die Beschäftigten, die den Wohlstand erarbeiten, die diese Wirtschaft tragen, wollen. Die wollen mehr vom Leben haben, die wollen mehr von ihrer Zeit haben, die wollen mehr Familienleben haben, die wollen sich die unbezahlte Arbeit besser aufteilen können und die wollen auch nicht am Zahnfleisch bis zur Pension kriechen, sondern die wollen ein gesundes Arbeiten, ein gesundes Älterwerden und die wollen noch was von ihrem Alter haben. Und es ist nicht nur so, dass sie das wollen, sondern es steht den Menschen auch wirklich zu. Es ist die Produktivität einfach seit der letzten Arbeitszeitverkürzung um 50% gestiegen und das kommt bei den Menschen nicht an. Und das muss endlich abgegolten werden, die Arbeit der Menschen. Das muss bei den Menschen auch ankommen, weil es braucht eine Wirtschaft für die arbeitenden Menschen und nicht für die Profite der Unternehmen. Und das ist das, wofür man steht, wenn man jetzt gerade nicht nur keine Arbeitszeitverkürzung fordert, sondern eine Arbeitszeitverlängerung. Also das ist wirklich vollkommen unzeitgemäß.
Ich fasse zwei Punkte auf. Es steht den Menschen zu, dass sie eben nicht mehr sich ausbrennen, war ein Punkt. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Produktivität nicht zwingend zurückgeht, nur weil die Arbeitszeit zurückgeht.
Also ich bin ein bisschen überrascht, welche Schreckenherrschaft Sie in Bezug auf das Thema Arbeit in Österreich zeigen. Also ich nehme hier ehrlich gesagt auch viel anderes wahr. Ja? Nämlich es gibt viele Leute, die gerne Leistung erbringen. Es gibt viele Leute, wir haben viele Leute, die Überstunden erbringen. Ich glaube, das Thema ist, dass sich Leistung lohnen muss. Das ist das Entscheidende. Das heißt, was wir schauen müssen, ist, Martin Ohneberg hat es vorher gesagt, die Arbeitsleistung insgesamt ist zurückgegangen. Das ist ein Faktum. Und wir suchen händeringend nach Arbeits- und Fachkräften. Ja, also momentan sind es 180.000, letztes Jahr waren es 250.000. Das heißt, einfach der Ruf nach einer Arbeitszeitverkürzung geht sich einfach nicht aus. Ja, also wenn wir jetzt schon 180.000 Leute brauchen, wie soll es dann möglich sein, dass wir die Arbeitszeit auch noch verkürzen? Weil es in sehr, sehr vielen Berufen ist es ja nicht möglich, dass der Job mit weniger Arbeit gemacht wird. Ja, deswegen glaube ich, dass es schon wesentlich ist, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir es schaffen, sozusagen Leistungsanreize zu setzen. Das ist einerseits das Thema, wie schaffen wir es, Überstunden steuerfrei zu machen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die bereit sind, Überstunden zu machen. Aber es muss sich für sie natürlich auszahlen. Ja,
ja, ich will auf das Überstunden gerne später nur kommen.
Zu einem Großteil nicht bezahlt. Also
das ist auch wieder ein anderes Thema.
Das ist überhaupt nicht richtig. Aber es geht natürlich, es wird teilweise zu hoch besteuert. Ich meine, hier haben wir in der Vergangenheit auch in der Regierung einiges gemacht, indem wir bis zu 18 Stunden steuerfrei stellen, bis zu 200 Euro. Es ist hier auch die Forderung im Österreich-Plan von Karl Nehammer, dass wir alle Überstunden steuerfrei stellen, aber dass Überstunden nicht bezahlt werden, das ist schlicht und einfach nicht richtig.
Okay, das gibt andere Statistiken, die sagen, wir haben sehr viele Überstunden, die nicht bezahlt sind. Da möchte ich aber später drauf kommen. Ich möchte noch kurz ein bisschen bei der Arbeitszeit bleiben, beziehungsweise bei der Frage 41 oder doch 32 Stunden. Und Sie haben jetzt angesprochen, dass es eben sehr viele Berufe gibt, wo es nicht einfach die Produktivität gesteigert werden kann, sondern wo eben eine Anwesenheit erforderlich ist. Also ich spreche jetzt an die Pflege, ich spreche an den Lehrberuf zum Beispiel oder auch verschiedene Dienstleistungen.
Polizisten beispielsweise.
Also alles, wo eine Anwesenheit erforderlich ist, wie soll sich da eine Arbeitszeitverkürzung ausgeben bei den Personen, die wir jetzt zur Verfügung haben?
Ja, vielleicht zwei Punkte. Das erste ist einmal, dass ich mir den Vorschlag von der Industriellen Vereinigung und ursprünglich ist er vom Herrn Ochsner gekommen, genau angeschaut habe. Und da steht drinnen eben 41 Stunden um dasselbe Gehalt. Und wir haben in Österreich viele Kollektivverträge verhandelt mit dem Gegenüber der Wirtschaftskammer, den Arbeitgebern, wo wir eine 38-Stunden-Woche haben, eine 38,5-Stunden-Woche. Und da heißt es dann, viele Wochen mehr gratis arbeiten. Und darum finde ich ja das skurril von Überstunden und das muss sich auszahlen, zu reden oder es zu hören, weil das heißt einfach, mehrere Stunden gratis arbeiten um selbe Geld und selbst für Teilzeitbeschäftigte würde sich der Stundenlohn reduzieren. Das heißt, gratis arbeiten, und darum regt das wirklich auch die Gewerkschaftsbewegung auf, dieser Vorschlag. Das ist eine Lohnkürzung, ein Lohnraub, ein Gehaltseinbußen. Und gerade in der Pflege beispielsweise, meine Gewerkschaft hat verhandelt, eine Arbeitszeitreduzierung mit dem Gegenüber, mit den Arbeitgebern, die 37-Stunden-Woche in der Sozialwirtschaft, weil man dort sieht, dass eben belastende Berufe, emotional, körperlich, dass da viele Beschäftigten die Branche verlassen. Und man sieht jetzt, dass das ein richtiger Weg war. Man muss die Arbeitszeitqualität verbessern, dass Kollegen, Kolleginnen, die man auch lange ausbildet, dass die in der Branche bleiben. Und wir haben leider Fakten, Zahlen, dass viele eben nicht gesund in Pension gehen können. Und wir brauchen eine Arbeitswelt, in der man auch das tatsächliche Pensionsantrittsalter erreichen kann, indem man nicht die Branchen wechselt, wo auch viel Geld reingesteckt worden ist, was die Kollegen und Kolleginnen nicht leichtfertig machen. Insofern ist es auch zeitgemäß in Richtung Arbeitszeitverkürzung zu gehen. Man muss sich es natürlich anschauen, Branche für Branche, was ist möglich, was ist machbar. Vielleicht aber Arbeitszeitverlängerung ist wirklich ein Wahnsinn.
Ich möchte, bevor ich auf die Verlängerung nochmal bei Ihnen eingehe, nochmal kurz auf die Frage oder auf den Punkt zu sprechen kommen, der jetzt angesprochen wurde von Frau Thalbach. Ist es so, dass wir eine stärkere Differenzierung brauchen? Würden Sie sagen, okay, es gibt Branchen, wo man eben nicht die Arbeitszeiten erhöhen kann, wie schon angesprochen, Pflege etc. Und muss das etwas differenzierter sein?
Also ich glaube, jedenfalls muss differenzierter gewesen sein. Die 41 Stunden, die ausgerufen worden sind, ist ja nicht an die Pflegeberufe gewidmet beispielsweise. Das ist eine klare Forderung seitens der Industrie für die Industrie. Und wie bereits gesagt, unsere Kunden, unsere Mitbewerber, klar, Mitbewerber schon, aber unsere Kunden sind nicht unbedingt in Österreich, sind nicht unbedingt in Europa, die sind in Übersee, die sind in Asien und USA. Und wir müssen uns benchmarken mit den Asiaten, mit den Amerikanern. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Mexikaner arbeiten 40% mehr, die Koreaner 20% mehr, die Amerikaner 12% mehr, bei viel niedrigen Lohnkosten. Und im Endeffekt bin ich 100% für Differenzierung. Und nur das Thema muss man halt auch sehen, in Österreich sind 97% sind durch
Kollektivverträge. Darf ich da nur ganz kurz reingrätschen? Weil das bestreitet ja niemand, dass jetzt die hohen Gehalts- und Lohnabschlüsse eine Herausforderung für die Industrie ist. Nur die gibt es ja deswegen, weil die Bundesregierung versagt hat in der Inflationsbekämpfung. Wir hatten jetzt 2 Jahre eine Rekordteuerung, und das kann ja niemand von den Beschäftigten verlangen, dass da nicht irgendwie auch die Kaufkraft erhalten werden soll. Ich hätte mir gewünscht, dass die Industriellen Vereinigung und die Wirtschaftskammer gemeinsam mit uns zur Regierung marschiert und sagt, macht's was wie andere Länder, die in Energiepreise eingreifen, die in die Mieten eingreifen, dann wäre die Situation auch eine andere. Aber jetzt
Die Faktoren, die sonst noch auf diese Wettbewerbsfähigkeit einzahlen, möchte ich ein bisschen später besprechen. Frau Seitz, Sie wollten noch unmittelbar zum
Ich möchte schon noch darauf eingehen, dass das dargestellt wird, als würden die Menschen in Österreich zu wenig leisten. Leistung muss sich wieder lohnen. Die Menschen, die in Österreich leisten, leisten jetzt schon unglaublich viel. Das sind die Arbeitnehmerinnen, die eigentlich die sind, die ihre Arbeit geben. Und wir wissen, wir liegen im Spitzenfeld bei der Produktivität und bei den Gewinnen. Ich glaube, es gibt einen realen Interessenskonflikt, und der ist, wohin fließt diese Produktivität, die massiv angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Die Frage ist, fließt die gesellschaftliche Fortschritt, den in Wahrheit die Menschen erarbeiten, ins Geldbörsel, in die Gewinne von den Unternehmen, oder bekommen die Menschen etwas davon ab? Und ich verstehe, dass das ihr Job ist. Ich verstehe, dass es ihnen recht ist, wenn gleichzeitig die Reallöhne sinken, und das trotz starken Bemühungen der Gewerkschaften, und die Profite steigen. Aber diese Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, um kürzere Arbeitszeiten, der muss für die Beschäftigten entschieden werden und damit für die große Mehrheit der Menschen. Weil das sind die Menschen, die den Wohlstand die ganze Zeit erwirtschaften, denen Sie vorwerfen, dass sie die Arbeitnehmerinnen sind, dass sie nicht genug leisten, dass sie weniger arbeiten wollen. Das ist doch völliger Unsinn. Ganz viele Jobs können nicht in Vollzeit gemacht werden, weil es so einen massiven Arbeitsdruck gibt. Pflegekräfte, wie es die Frau Taiber gesagt hat, bleiben 6 bis 10 Jahre in diesem Beruf, weil es einfach körperlich nicht mehr geht. Kinderbetreuung ist so.
Ich bin selber Unternehmer und beschäftige 530 Mitarbeiter. Mhm. Mir ist jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter wichtig und ich schätze die Leistung jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin zu 100%.
Dann müssen Sie doch ein Interesse daran haben, dass diese Menschen gesund arbeiten. Schauen Sie,
lassen Sie rational argumentieren und diskutieren. Ich glaube, das ist essentiell. Am Ende des Tages, natürlich wollen wir, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr netto vom Brutto kriegen. Natürlich wollen wir, dass die Kaufkraft gestärkt wird. Sie können aber nicht, so wie Sie gesagt haben, die gesamte Inflation, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren sozusagen entstanden ist, jetzt der Industrie sozusagen umhängen und sagen, die Industrie muss jetzt durch übertriebene Gehalts- und Lohnabschlüsse am Ende des Tages dazu dastehen, den Mitarbeiter und Mitarbeiter mehr zu geben.
Die letzte Arbeitszeitverkürzung ist 50 Jahre alt.
Von der Gewerkschaft, ich kann mich auch erinnern, von der Gewerkschaftsseite, und das hätte ich mal erwartet, um ehrlich zu sein, nämlich ein fairer Pakt zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite. Weil unser Finanzminister hat ja auch, leider Gottes zu einem frühen Zeitpunkt, relativ stark auch die kalte Progression abgeschafft, hat dazu andere Maßnahmen gesetzt, damit mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Hat ja auch die 3.000 Euro steuerfreie Prämie eingeführt.
Ja, aber dann
ein Deal zwischen der Gewerkschaft, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeberseite wäre gewesen, zu sagen, die Bundesregierung, Finanzminister gibt mehr Netto vom Brutto auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Gewerkschaft so weit, dass man vernünftige Lohnabschlüsse schafft, damit man unsere Wettbewerbsfähigkeit haltet. Was hat der Gewerkschaftschef gesagt? Na, auf keinen Fall. Wir wollen jetzt ist unsere Chance für Mitgliederwerbung, jetzt wollen wir hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse. Und jetzt stehen wir genau da, dass wir durch die hohen Lohn- und Gehaltsabschlüsse der letzten Jahre einfach an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Wir wollen starke Kaufkraft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir wollen aber international wettbewerbsfähig für Wohlstand, für die Investition wettbewerbsfähig sein.
Also Ihr Wettbewerb sind die schlechtesten.
Erst die Frau Taiber, die nämlich kurz direkt attackiert wurde in puncto Gewerkschaft und dann bitte Frau Nies.
Ja. Also noch einmal, wir haben Lohnabschlüsse an knapp über der Inflation, um die Kaufkraft der Beschäftigten, die wirklich nichts dafür können, dass jetzt der Wirtschaftsmotor stottert, um die Kaufkraft zu erhalten. Und das ist letztendlich auch wichtig für die regionale Wirtschaft, für die Volkswirtschaft, dass die Kaufkraft erhalten bleibt. Was nur nicht geht, ist, dass die kalte Progression eingerechnet wird. Ja. Da gibt es ja nicht mehr Netto vom Brutto. Da ist durch höhere Löhne und Gehälter steigt man in den Progressionsstufen.
Also in den Steuersätzen.
In den Steuersätzen.
Aber auch Steuersätzen. Genau.
Nein, nur einen Punkt, weil dann müsste man, wenn Sie das sagen, dass das so sein soll, müsste man genauso einberechnen, dass mittlerweile die Körperschaftssteuer um 2% real gesunken ist für Unternehmen. Das müsste man dann auch einberechnen. Oder dass es schon 10 Lohnnebenkostensenkungen rein nur für die Wirtschaft gegeben hat. Die letzten 10 Jahre, da haben sie sich 14 Milliarden Euro erspart, den jetzt die Wirtschaft weniger zur Finanzierung des Sozialstaates beiträgt. Das müsste man auch alles einberechnen. Man kann ja nicht nur das von den Arbeitnehmern auf den
Tisch legen.
Also ich glaube, es geht darum, sozusagen, wie schaffen wir es, in Österreich den Wohlstand zu erhalten. Das ist wesentlich. Und ich glaube, um den Wohlstand zu erhalten, brauchen wir eine florierende Wirtschaft. Um eine florierende Wirtschaft zu haben, brauchen wir die Arbeitskräfte. Und ich komme noch einmal darauf zurück. Diese fehlen uns gerade. Deswegen ist das Thema der Arbeitszeitverkürzung einfach momentan nicht einmal eine Diskussion. Selbst die SPÖ geht ja von der Forderung herab, ja? weil sie einfach nicht durchsetzbar ist. Ich glaube, wir müssen uns machen, es ist nicht die Frage, ob die Leute, die 38,5 Stunden arbeiten, jetzt auf 41 Stunden ohne Lohnausgleich kommen. Dass die Diskussion darüber von einer, ehrlich gesagt, verzweifelten Industrie, die eben exportorientiert und im Wettbewerb bestehen muss, ist, verstehe ich. Sondern die Frage ist, wie schaffen wir es insgesamt, das Arbeitszeitvolumen zu erhöhen, die Teilzeit zu reduzieren. Leute länger Mengen in Beschäftigung zu halten, dass wir Leute, qualifizierte Zuwanderung haben. Ich glaube, über alle diese Diskussionen müssen mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Ich glaube, diese Diskussionen müssen wir führen, diese müssen wir uns stellen, weil wie gesagt, ich sage es noch einmal, ja, es geht nicht, es ist kein Selbstzweck, sondern die Wirtschaft und vor allem hier auch die Industrie trägt ganz wesentlich dazu bei, dass dieses Land läuft.
Ja? Aber all die Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, das und auch der Fachkräftemangel, der in aller Munde ist, das erreicht man durch bessere Arbeitsbedingungen, durch kürzere Arbeitszeiten. Man kann eine gute Kinderbetreuung zur Verfügung stellen.
Aber wie sollte das gehen? Wie soll man durch kürzere Arbeitszeiten den Fachkräftemangel?
Menschen können länger in Beschäftigung bleiben. Menschen steigen in die Berufe ein, die sie gelernt haben, weil die Arbeitsbedingungen entsprechend sind, weil sie dort verweilen
aber
können,
Swetsch, auch weil sie hier gesund wieder, alt es werden können. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die gerne länger arbeiten würden, aber für die sich nicht auszahlt.
Deswegen ist die Arbeitszeitverkürzung auch für alle Gruppen von Beschäftigten ein Vorteil. Wir haben Vollzeitarbeitskräfte bei der derzeitigen Vollzeit, die keine gesunde ist, die endlich entlastet werden. Wir haben Teilzeitarbeitskräfte, die ein gutes Gehalt bekommen. Und wir haben viele arbeitslose Menschen, die nicht mehr mit einem Arbeitslosengeld an der Armutsgrenze dastehen, sondern die in Beschäftigung kommen können. Es geht darum, die Arbeitszeit gerecht zu verteilen und es geht darum, die Produktivitätsgewinne auch gerecht zu verteilen.
Aber was verstehen Sie jetzt unter die Arbeitszeit gerecht zu verteilen?
Es geht nämlich nicht nur darum, dass Österreich Wohlstand hat. Österreich Wohlstand
hat. Was wäre die Arbeitszeit gerecht zu verteilen?
Wer etwas von diesem Wohlstand sieht und das müssen die Beschäftigten viel, viel mehr als das derzeit.
Aber das Argument von Frau Nies ist gerade, wir haben die Leute nicht, um die notwendige Arbeit zu verrichten. Sprich, wenn wir jetzt den Leuten sagen, ihr müsst nicht mehr 40, sondern 32 schon mal, gibt es niemanden, der den Job macht. Das sagen Sie, das
dem würde ich massiv widersprechen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die so entmutigt sind, dass sie sich nicht beim AMS melden. Und es gibt Teilzeitarbeitskräfte, viele Menschen, die auch mehr arbeiten wollen, als sie derzeit wollen. Aber es geht um eine Verteilung dieser Arbeit und es geht um eine Verteilung des Wohlstands und die Frage, wohin
der fließt. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Was müssen wir machen, damit wir die Leute von Teilzeit in Vollzeit bekommen? Das müssen wir, und da haben wir einiges gemacht und müssen auch noch einiges tun, die Vollzeit stärker attraktivieren. Ja? Und da bin ich wieder bei dem Thema Leistung muss sich lohnen.
Ja. Frau Theimer.
Es wird wirklich viel geleistet in dem Land.
Total bin ich ganz Ihrer Meinung.
Also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmers Minderleister hinzustellen, das kann man nicht so stehen lassen.
Aber das tue ich doch. Das ist eine Unterstellung, Frau Theimer. Entschuldigung. Das muss ich wirklich klarstellen.
Wirklich kurz, weil auch gerade bei den Vollzeitbeschäftigten sind wir an dritter Stelle europaweit, was die Arbeitsleistung betrifft, wo wir ein Problem haben und vielleicht, dass wir uns auch irgendwie was ähnlich sehen oder wo die Herausforderungen sind. Was wirklich schwierig ist, dass wir eine sehr, sehr hohe Teilzeitquote haben und dass es ja auch darauf ankommt, ob man im Durchschnitt 20 Stunden arbeitet, 15 oder doch 25 oder 30. Da ist viel Arbeitsvolumen, könnte man da auch fit machen. Und da sind wir uns ja als Sozialpartner einig, da brauchen wir endlich, da ist viel verschlafen worden, flächendeckend eine Kinderbetreuung und auch Kinderbetreuungsplätze, die vollzeittauglich sind. Und wenn wir uns aber aktuell anschauen, dass jeder zweite Kinderbetreuungsplatz nicht vollzeittauglich ist, dann muss man in Infrastruktur investieren. Wir haben schwarz-blau regiertes Bundesland, Oberösterreich, Industriebundesland, Schlusslicht. Da muss man was ändern, weil es gibt schon auch viele vorwiegend Frauen, Mütter, die durchaus auch ihre Stundenanzahl erhöhen würden. Ja? Und das hat ja auch das WIFO bescheinigt, da gibt es eine große stille Reserve und genauso müsste man aktuell
Ganz kurz nachfragen, weil Sie sagen, da sind Sie bei Frau Theimer, man weiß aber, dass das vor allem in ÖVP-geführten Bundesländern so ist. Würden Sie sagen, da hat auch Ihre Partei tatsächlich Fehler gemacht und dringenden Nachholbedarf?
Also ich glaube, wir haben jetzt ja letztes Jahr auch angekündigt, jetzt werden 4,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung investiert, es werden 50.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze geschaffen. Es wird vor allem in diese sogenannte WIF-Konformität, eben in diese Vollzeitäquivalenz investiert. Ich glaube, das ist wesentlich. Wir brauchen dazu auch die Pädagogen und Pädagoginnen. Das ist auch etwas Wesentliches. Sind wir wieder beim Thema Fachkräfte sozusagen fehlende Arbeitskräfte. Aber das ist definitiv wesentlich. Was sich natürlich schon auch geändert hat in den letzten Jahrzehnten, sage ich einmal, ist natürlich auch der Anreiz und der wirkliche Wunsch auch von Frauen noch stärker früh auch zurückzukommen, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und das müssen wir definitiv ermöglichen. Also da bin ich, wie gesagt, da
aber
bin ich 100% bei Ihnen.
Auch sagen, da wurde was versäumt.
Deswegen sage ich ja, ich glaube, es hat sich einiges verändert in den letzten Jahren, sozusagen, warum es auch zu diesem Fehl und zu dieser Problematik kommt, weil immer mehr Frauen Gott sei Dank zurück in den Arbeitsmarkt möchten und auch früh zurück in den Arbeitsmarkt möchten, weil sie nämlich gerne arbeiten. Das ist mir auch wesentlich zu sagen, Arbeit ist nicht Leid. Ja. Das wird ja in Österreich immer wieder so dargestellt. Und deswegen glaube ich, dass die 4,5 Freude, Milliarden eine ganz wichtige Initiative sind.
Einfach passen, ja.
Und dass die Arbeitnehmerinnen leisten und leisten wollen, das ist wirklich was niemand in Frage gestellt. Es geht darum, unter welchen Bedingungen.
Sage ich auch nicht.
Und es wäre auch für Frauen,
das möchte ich nur noch mal klarstellen, dass mir das nicht unterstellt wird, dass ich nicht davon ausgehe. Wir selber haben in unserem Unternehmen knapp 3000 Leute in Österreich. Die sind alle hoch motiviert. Das sind ganz tolle Arbeitskräfte. Also ich habe das Achtung vor allem.
Es gibt ja auch tolle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, das unterstelle ich auch. Aber durch diese wirklich jetzt losgetretene Arbeitszeitverlängerungsdebatte es wollen viele nur kurz arbeiten und das geht nicht, wird so ein
was die Arbeitszeitdebatte habt ihr wie ihr los.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen, aber aber die Arbeitszeitreduktion auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich hat ja die Sozialdemokratie und aber die Gewerkschaft ausgerufen.
Längst überfällig, seit 50 Jahren.
Längst. Nochmal, wenn Sie sich anschauen, seit 50 Jahren, wir haben es eh schon gesagt, die Vollarbeitsleistung, die Arbeitszeit ist zurückgegangen, die Produktivität in den letzten Jahren ist zurückgegangen.
Aber das ist ja weltweit.
Die ist zurückgegangen die letzten Jahre.
Die ist seit Jahrzehnten gestiegen, hat sich seit
1975
kurzfristig in einer Krisensituation. Wir haben seit 1975, da gab es die letzte Arbeitszeitverkürzung. Ja?
Ja.
Da wurde auch schon von der Industriellen Vereinigung, da wurde auch schon von der ÖVP getrommelt.
Sie sehen ja, was die Arbeitszeitverkürzung in Frankreich gebracht hat. Macron hat es wieder abgeschafft, weil es völlig in die Leere gegangen
ist.
Keine Arbeitsplätze mehr. Also wir kennen ein bisschen diese Geschichte.
Die Diskussion hervorgerufen. Das Einzige, was wir jetzt sagen, wir können nicht über. Wir sind ja viel anders. Wir sagen, wir haben ja motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr unterstellt ja eigentlich, dass die gesamte Bevölkerung weniger arbeiten möchte. Das ist ja gar nicht der Grund.
Es gibt sehr viele Menschen, die auch.
Ihr seid so viel weniger leistungsorientiert und trauen unseren Österreicherinnen und Österreichern viel weniger zu als wir.
Und es geht um Löhne, unter denen Menschen auch arbeiten wollen.
Aber wir haben ja die höchsten
Gehaltslöhne.
Das ist ja das Nächste. Also, wir reden ja, die Arbeitszeit ist ja das eine. Wenn man sich das Lohn- und Gehaltsniveau in Österreich anschaut, wir haben ja inzwischen Schweizer Verhältnisse. Ich komme aus Vorarlberg. Da ist nicht mehr viel Unterschied, wenn ich mir die Schweiz und Vorarlberg anschaue. Der Riesenunterschied ist einfach...
Sagen Sie Pflegekräften und Kindergärtner...
Lassen Sie mich einmal ausreden, ich lasse Sie doch auch ausreden. Ich bin es eigentlich gewohnt von Frauen, dass man sich ausreden lässt. Wenn Sie sich in der Schweiz anschauen, in der Schweiz werden 42 Stunden gearbeitet und was wird in Österreich? Wir sind inzwischen bei 37 Stunden. Wir sind, was die Lohnstückkosten angeht, wir sind nicht mehr weit entfernt von der Schweiz. Die Schweiz hat einen riesen Vorteil, dass natürlich die Bevölkerung, die Menschen in der Schweiz mehr netto vom Brutto rauskriegen, weil sie ja geringere Abgabenbelastung haben. Das wäre unser Ziel. Natürlich würden wir uns wünschen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr netto vom Brutto haben.
So. Wirklich Äpfel und Birnen und alles vermischt und vermanschkert.
Ja, wir müssen uns vergleichen miteinander.
In der Schweiz ist es so, meine Mutter hat lange in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Dafür muss man sich privat Pensionsvorsorgen, private Gesundheitsvorsorge. Das ist ja ein Unterschied, ob damit Leistungen abgedeckt werden oder ob ich zwar dann formal mehr netto am Lohnzettel stehen habe, aber ab der Geburt meines Kindes sparen muss für die Schule, für die Uni, für die Pensionsvorsorge. Und im Endeffekt geht es ja darum, was unterm Strich überbleibt für ein leistbares Leben. Also das ist ja noch einmal eine gesonderte Debatte.
Da gibt es ja von der UNO den Glücklichkeitsfaktor.
Sie sprechen,
da ist die Schweiz an Nummer 1. Wir sind weit hinten.
So, einer nach dem anderen, bitte.
Nur noch ein Satz. Ja. Ich bin wirklich kein Fan davon, weil das bringt doch der Wirtschaft nichts, alles schlecht zu reden. Wir hatten letztes Jahr eine Steigerung der Exporte. Das kann ja auch nicht vonstatten gehen, wenn wir wirklich nicht wettbewerbsfähig sind. Wir haben ja die Exporte nochmal gesteigert und auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern da noch aufgeholt. Wenn Sie da jetzt alles schlecht reden,
ich weiß nicht schlecht.
Na, aber mir kommt so vor, dann sprechen ja die realen Zahlen nicht dafür. Ich glaube schon, dass wir Herausforderungen haben, was den Industriestandort und den Wirtschaftsstandort betrifft. Investitionen in Infrastruktur, Netze, günstigere Energie, die Energiewende. Aber zu glauben, ich rette den Industriestandort, indem ich die Arbeitszeit verlängere. Also ich möchte auch nicht in einem Land wie Mexiko oder Ungarn oder wo auch immer leben. Und ich glaube auch, dass das die Österreicherinnen und Österreicher nicht wollen.
Ich möchte nur noch ganz kurz eine Sache sagen zum Thema gerechte Löhne etc. Ja? Also wir hatten relativ hohe Lohnsteigerungen. Wir haben die kalte Progression abgeschafft. Wir haben die Einkommensstufen gesenkt in den letzten 3 Jahren, die ersten 3, ja, auf 40, auf 30, auf 20%. Ja. Wir haben die Strompreiskostenbremse eingefügt. Wir haben unterschiedliche Prämien ausgeschickt. Also ich glaube, wir haben schon wirklich viel getan als Regierung, um hier die Kaufkraft zu stützen und um eben im insgesamt sogar einen Reallohn.
Das waren aber schon ja? die Lohn- und Gehaltsverhandlungen nachhaltig.
Nein, das war eben das, nicht eingerechnet.
Das ist ja das Schwierige für die
Industrie. Es gab keine Lebensmittelpreisbremse, es gab keine Mietpreisbremse, es gab keine Dinge, die für sehr viele Menschen, denen Sie jetzt sagen, sie haben eh genug, da würde ich erwidern, sehr, sehr viele Menschen haben nicht genug. Sehr viele Menschen tun sich ganz schwer damit, sich ihr Leben leisten zu können und denen zu sagen, leistet ein bisschen mehr, arbeitet nicht weniger.
Das ist genau das.
Ich muss an der Stelle leider unterbrechen.
Sie haben genug Lohn, das ist einfach
aber wir müssen in eine kurze Pause jetzt gehen. Wir werden das noch vertiefen, wir werden uns anschauen, was wurde getan in der gegen die Inflation, was wurde getan, um die Wettbewerbsfähigkeit hier aufrechtzuerhalten und welchen Faktor hat hier wirklich die Arbeit, um das zu regulieren. Wir sind gleich wieder zurück nach einer ganz kurzen Pause. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um die Frage geht, müssen wir in Zukunft mehr oder weniger arbeiten? Von Seite der Unternehmen und Industrie heißt es, wir müssen mehr arbeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, auch international. Während es auf der anderen Seite heißt, nein, unsere ArbeitnehmerInnen brauchen eine Entlastung, auch deshalb, damit sie gesünder und länger arbeiten können und wir überhaupt das Arbeitspensum schaffen können. Herr Ohneberg, ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen zu dieser ursprünglichen Forderung nach einer 41-Stunden-Woche, weil jetzt schon viel darüber gesprochen wurde, dass in anderen Ländern mehr gearbeitet wird. Sie haben gesagt, in Mexiko beispielsweise oder den USA. Wenn wir jetzt aber noch einmal nach Europa schauen, da haben wir die Grafik vorbereitet. Da arbeiten die Österreicher eigentlich und Österreicherinnen sehr viel. Bei den Vollbeschäftigten ist es so, dass die im Schnitt 40,7 Stunden arbeiten. Das heißt, da sind wir eigentlich schon fast bei den 41 Stunden, die Sie jetzt fordern. Da würde sich nicht mehr so viel ändern. Ist es tatsächlich so, dass es Ihnen darum geht, dass Sie eben diese eine Stunde mehr jetzt nicht bezahlen wollen mehr?
Na, im Endeffekt geht es, also erstens einmal die 40 sind mehr, ich kenne die 37, um ehrlich zu sein, also die 40 weiß ich nicht, woher sie die haben, aber wie auch immer, es ist egal, es geht jetzt gar nicht, ob 41 oder nicht. Im Endeffekt geht es darum... Entschuldigung,
bei den 37, nur zur Erklärung auch fürs Publikum, wo die Differenz herkommt, ist die Teilzeit eingerechnet.
Nein, da sind die Teilzeit nicht dabei.
Da sind wir bei 32,7.
Aha, die Info habe ich gerade bekommen, gut.
Ja. Also egal, es geht auch, glaube ich, gar nicht um die 41 Stunden jetzt oder nicht, sondern es geht einfach darum, wir haben es eh schon oft gesagt, die Jahresarbeitsleistung ist zurückgegangen. Im Verhältnis haben wir mit anderen Ländern geringere Arbeitsleistung. Und es geht jetzt gar nicht darum, ob der jetzt 41 Stunden oder nicht, das war der Vorschlag, 15 Minuten am Vormittag, 15 Minuten am Nachmittag. Im Endeffekt geht es darum, dass man insgesamt auf der einen Seite mehr Teilzeit in die Vollarbeitszeit bringt durch Incentivierung, durch Belohnung und so weiter, durch Reduktion der Steuer- und Abgabenlast, durch Reduktion der Lohnnebenkosten. Auf der anderen Seite geht es darum, dass einfach aufgrund der übertriebenen Lohn- und Gehaltsabschlüsse der letzten Jahre, insbesondere der letzten 2 Jahre, einfach das Gehalts- und Lohnniveau absolut extrem gestiegen ist und damit die Wettbewerbsfähigkeit am Ende des Tages gelitten hat.
Aber Sie sagen jetzt, ich muss
jetzt gebe auch einen anderen, ich hätte einen anderen Vorschlag. Wir können auch diskutieren. Wir haben beispielsweise in Österreich, ich habe es nochmal angeschaut, die haben, glaube ich, 17 Feiertage. Und ich habe jetzt angeschaut, glaube ich, 5 oder 6 Feiertage liegen am Sonntag, liegen 2024 an am Sonntag. Die meisten sind katholische Feiertage. Vielleicht könnte man mehr Feiertage auf den Sonntag legen, weil Sonntag ist ein katholischer Tag, ein Tag sozusagen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Es geht uns gar nicht um das, sondern es geht in Summe darum, mehr Arbeitsleistung sozusagen.
Ich möchte jetzt noch mal einhaken bei den, wie Sie sagen, überzogenen Gehaltsabschlüssen, die wir gehabt haben, weil auch hier gab es eine Diskussion, waren die überzogen oder nicht. Sie möchten direkt reagieren. Ich hätte nur gerne eine Frage noch angehängt. Nämlich, ist es tatsächlich so, dass die überzogen waren? Sind die nicht das Resultat einer hohen Inflation, wo es einfach notwendig war, das auch abzuwenden?
Schauen Sie, selbstverständlich, es geht ja darum, dass die Kaufkraft sozusagen erhalten werden muss. Das ist ganz klar, damit der Konsum und die Investitionstätigkeit aufrecht bleibt. Am Ende des Tages, und das muss man einfach sagen, insgesamt, hat der Staat ja extrem viel getan, vielleicht im Nachhinein auch zu viel. Es wurden extrem viel Corona-Prämien ausgezahlt, es wurde viel an Energiekompensationen gemacht, es wurde, wie bereits gesagt, man hat 3.000 Euro steuerfrei auszahlen können, man hat auf der anderen Seite die Steuerstufen verändert, man hat die kalte Provision abgeschafft. Das wäre ja ein Deal gewesen. Wäre die Gewerkschaft und von mir aus auch die Arbeitgeberseite hergegangen und hat gesagt, das, was die Bundesregierung gemacht hat, müssen wir mit einrechnen, wäre man ja insgesamt zu einem Erhalt der Kaufkraft gekommen und hätten wahrscheinlich insgesamt auch unsere Wettbewerbsfähigkeit mehr erhalten können. Das Thema, was wir jetzt haben, ist einfach, dass es übertrieben worden ist. Und wir sind jetzt einfach in einer Lohnpreisspirale angekommen, die am Ende des Tages nichts anderes ist, als dass die übertriebenen Gehälter und Löhne jetzt dazu führen, dass einfach unsere Lohnstückkosten im Verhältnis zu anderen extrem gestiegen sind. Und nochmal in der Industrie,
wir reden gerne... Da muss ich kurz sagen, also, weil wir sind ja da direkt angesprochen. Also... Da platzt mir wirklich der Kragen, weil da war nichts überzogen. Und ich verstehe nicht, dass Sie... Ich verstehe
da schauen
nicht, dass
Sie mal Deutschland an.
Sie haben jetzt, glaube ich, lang gesprochen. Dass Sie als Vertreter der Wirtschaft nicht auch anerkennen, dass die Lohnabschlüsse einfach dermaßen hoch sind und gut so, um die Kaufkraft zu erhalten, weil wir im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern wirklich Spitzenreiter seit 2 Jahren bei der Höhe der Inflation sind. Ja? Und das ist das Problem, das ist ja die Ursache, der Ursprung. Die Regierung hat versagt, war untätig, die Inflation einzugreifen, in die Preise. Wir hätten inflationsdämpfende Maßnahmen gebraucht. Und die Einmalzahlungen, die verpufft sind mittlerweile, die haben es ja fast noch schlimmer gemacht. Also hier sind wirklich die falschen, sind auf die falschen Maßnahmen gesetzt worden. Und es kann ja niemand von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen verlangen, Einmalzahlungen zu akzeptieren. Die Preise bleiben ja hoch. Wir haben uns ausgerechnet, wären wir auf die Einmalzahlungen eingestiegen, dann verzichtet ein Beschäftigter im Lebenseinkommen auf über 100.000 Euro. Das ist ja nichts, was man seriös im Interesse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen machen kann. Und vielleicht ein letztes.
Frau Teubel, lassen Sie mich das vielleicht direkt an Frau Nies mal weitergeben, weil das war jetzt die Kritik an der Bundesregierung. Also ist das Problem, das wir jetzt haben, ein hausgemachtes, weil wir die Inflation zu wenig
bekämpfen? Schauen Sie, woher kommen wir? Wir kommen aus lauter Krisen seit 2020 und vielleicht, wenn man vorher noch die Flüchtlingskrise dazu nimmt, aber die hat jetzt keinen Einfluss auf die Inflation, aber seit 2020 sind wir in einem Krisenmodus. Ja? Da wurden Prämien ausgeschüttet, da wurde teilweise Branchengehalt, da wurde Kurzarbeit gemacht, glaube ich, vor allem auch, um die Mitarbeiter sozusagen zu halten, etc. Und das hat natürlich sozusagen eine Auswirkung. Aber man muss auch sagen, es wurden Prämien ausgezahlt, um die Kaufkraft zu stärken. Ja? Und diese Prämien hätte man schon auch, lassen Sie mich bitte mal ausreden, genauso wie Steuerstufen gesenkt wurden etc., ja, das hätte sozusagen eingerechnet werden müssen, damals in die Lohnverhandlungen. Weil im Endeffekt, es geht ja darum, sozusagen, was die Inflation treibt. Ja? Und die Inflation sozusagen, es ist ja auch die hohen...
Die hohen Lohnabschlüsse haben dann auch wieder sozusagen natürlich die Inflation angeheizt.
Ja, es gibt das Ende, aber das Thema Energiekosten, darf ich mal ganz kurz sagen,
das Thema Energiekosten, und daher kommt ein Großteil der Inflation.
Davon kann ein Mann in Russland etwas.
Und die Frage ist schon,
Eingriff in den Markt ist schon etwas, wo ich sage, da würde ich schon aufpassen. Ich bin keine große Freundin von Themen, wo wir tatsächlich in die Wirtschaft, in die Marktwirtschaft eingreifen. Ja? Und das tun wir damit.
Aber Mieten sollen automatisch inflationsangepasst werden.
Wir haben ja ohnehin eine Mietpreisbremse
eingeführt. Und die greift ja nicht. Ist es in Ordnung. Und bei Löhne und Gehälter sollen Beschäftigte mit Einmalzahlungen
auskommen. Abgesehen davon, dass Sie tatsächlich...
Und dann ohne Berg.
Also Sie argumentieren allen Ernstes, dass es übertriebene Gehälter gibt, dort, wo den ganz, ganz vielen Beschäftigten eigentlich vor allem die Inflation abgeglichen worden ist. Und auf der anderen Seite, mitten in dieser Inflationskrise, wo allen gesagt wird, sie sollen den Gürtel enger schnallen, die großen Konzerne weiter Gewinne gemacht haben. Das ist tatsächlich etwas, das die Industrie sehr gut kann. Allen anderen sagen, sie müssen den Gürtel enger schnallen, dort, wo es schon gar nicht mehr geht. Und die Gewinne bleiben aber gleich oder steigen sogar weiter an. Das halte ich für eine wirklich riesengroße Frechheit
Wollen
gegenüber
Sie
der Arbeit und
Unternehmen absprechen, Gewinne zu machen?
Ich frage mich, wie wir...
Dann werden Sie wahrscheinlich niemanden mehr finden, der in Zukunft...
Aber wir haben aktuell im Energiebereich.
Arbeitende Menschen müssen den Wohlstand bekommen, den sie erarbeiten. Ganz richtig. Und es soll nicht so sein, dass die Gewinne in die Geldbörse der Unternehmen fließen, während die arbeitenden Menschen den Gürtel enger schnallen sollen. Und immer enger. Das ist vollkommen richtig.
Das sagen wir aber auch nicht, dass die Leute den Gürtel enger schnallen sollen.
Selbstverständlich. Das sind schon übertriebene Lohnabschlüsse. Einmalzahlungen waren ein ganz schlechter Witz gegenüber den Arbeitnehmerinnen und das wissen Sie.
Was interessant ist, was ich jetzt gelernt habe, ist am Ende des Tages, ob die Bundesregierung jetzt das richtig oder falsch gemacht hat, lassen wir dahingestellt.
Aber ich würde es gerne wissen von Ihnen, wie Sie es beurteilen.
Die Inflation, die war da und Sie sagen jetzt eigentlich, weil die Bundesregierung an ihrer Ansicht nach die Inflation in den Griff gekriegt hat, müssen jetzt die Unternehmen herhalten und müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel setzen. Und was heißt Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel setzen? Das heißt Arbeitsplätze, Wohlstand aufs Spiel zu setzen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir vermeiden wollen, weil wir sind überzeugt, gesunde Unternehmen, die Gewinne machen, weil man darf nicht vergessen, die Energiewende, die Technologiewende kostet viel Geld, da muss viel investiert werden. Wir wollen starke Unternehmen im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen nicht eine Schwächung des Arbeitsplatzes, wir wollen keine Schwächung des Wirtschaftsstandortes, sondern wir wollen eine nachhaltige Absicherung unseres Wohlstandes und unserer Investitionstätigkeit in Österreich. Und das schaffen wir am Ende des Tages nur dann, wenn wir wettbewerbsfähig sind. Weil die Bundesregierung angeblich die Inflation in den Griff kann es nicht sein, dass wir
Herr
jetzt
Ohneberg, leben. Herr Ohneberg, ich möchte eine Frage kurz einwerfen, weil das finde ich schon wichtig. Sie sagen angeblich, die Bundesregierung es nicht in den Griff bekommen hat. Die Frage ist ja trotzdem, wo sucht man die Verantwortlichen? Mich würde schon interessieren, finden Sie, dass die Maßnahmen richtig waren oder hätte es auch von Seiten der Regierung stärkere Maßnahmen gebraucht, um eben diese Faktoren runterzubringen?
Wie zum Beispiel die hohen Energiekosten, die in Europa und Österreich wirklich exorbitant sind. Sie müssen die Länder vergleichen. Man kann das nicht vergleichen. Im Endeffekt, die Bundesregierung hat das gemacht, was sie für richtig gehalten hat zu dem Zeitpunkt. Wenn man die Energiekosten anschaut, dann wissen wir inzwischen, die Energiekosten, der Preis der Energie kommt auf europäischer Ebene zustande. Was haben die Spanier gemacht? Die Spanier haben einen relativ isolierten Energiemarkt. Was haben die Franzosen gemacht zum Beispiel? Die Franzosen haben massiv subventioniert mit der Konsequenz, dass die Staatsschulden extrem gestiegen sind und jetzt die nächste Generation die Schulden zurückzahlen muss. Was ist in Österreich passiert? In Österreich hat man meiner Ansicht nach sehr großzügig gefördert. Man hat Gutscheine verteilt an jeden Staatsbürger. Und am Ende des Tages, was ist daraus resultiert, dass die Leute auf Urlaub gefahren sind, dass sie noch mehr ausgegeben haben und die Inflation noch mehr sozusagen begünstigt hat.
Aber was man nicht gemacht hat, ist in die Preise einzugreifen.
Ja, aber in die Preise genau eingreifen, das ist, man tun schauen Sie das immer in den
das
Systemen.
Ist
ich möchte nicht in einem Kommunismus leben. Wir haben viele schlechte Beispiele, wo das der Fall war.
Ich bin der Verfechter einer nachhaltigen liberalen Wirtschaft
und bin überzeugt, dass die Demokratie ein viel besseres System und Marktsystem ist, die Marktwirtschaft, also kommunistisches System. Ich bin nicht jener,
aber der
die
Wirtschaft
noch Das ist Ihre Position, aber das ist nicht meine und nicht meine Ideal für einen Staat.
Ich glaube, dass Sie grundsätzlich sehr unterschiedliche Modelle unterstützen. Ich glaube, das ist auch angekommen. Ich möchte
nur darauf kurz antworten dürfen, weil es tatsächlich mir ein wichtiger Punkt
ist. Eine kurze Replik und dann erlauben Sie mir eine Frage.
Ja, weil diese Wirtschaft, genau die Wirtschaft, in der wir jetzt leben, ist eben nicht demokratischer. Weil es geht genau darum, dass nicht miteinander als Gesellschaft überlegt wird, was und zu welchen Bedingungen produziert wird. Weil wenn wir uns die Wirtschaft anschauen, dann könnten wir jetzt weniger produzieren, wir könnten zu kürzeren Arbeitszeiten produzieren. Wir hätten eigentlich einen massiven Anstieg an Produktivität. Das heißt, wir könnten das sozusagen den Menschen zuguten.
Sie leben in einer Scheinwirtschaft, nicht einmal in einer Marktwirtschaft, in einer Scheinwirtschaft.
Die Produktivität hat sich verdoppelt seit 50 Jahren.
Das ist nur das, was für den Menschen nicht angeht.
Wir könnten genau das verteilen und wir könnten noch dazu verhindern, dass wir auf eine ökologische Katastrophe zusteuern, indem wir gemeinsam überlegen, wie wir produzieren stattdessen. Ist es so, dass die Unternehmer auf ihre eigenen Gewinne achten und nach diesen kurzfristigen Gewinnen produzieren? Und das ist eine ökologische Katastrophe, es ist eine Katastrophe für die Arbeitnehmerinnen. Das heißt, die einzigen, die profitieren, und zwar durch alle Krisen hindurch, sind die großen Konzerne.
Aber das heißt, Sie sind davon müssen wir weg.
Es geht um eine demokratische Wirtschaft.
Sie sind eine Verfechterin von Wohlstandsverlust.
Von Wohlstandsverteilung
inzwischen
an die Menschen,
glauben,
die auch arbeiten.
Die Wirtschaft schrumpfen soll, damit man mehr verteilen können und alle glücklich und gesund leben.
Frau Theiber, und dann habe ich dir noch eine Frage, bitte.
Ich möchte noch kurz auf das, was Sie gesagt haben, replizieren. Also keine Frage, wir brauchen einen starken Industriestandort, der ist ja auch größtenteils der Bereich, der wirklich auch unseren Sozialstaat finanziert. Nur ähnlich wie Sie sehen, dass aufgrund eben der falschen Inflationsbekämpfung das jetzt nicht die Unternehmer schlucken dürfen sollen, so geht's halt uns. Ja, kein Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin versteht, dass aufgrund wirklich fehlender Inflationsbekämpfung jetzt Beschäftigte 2, 3, 1 Stunde gratis länger arbeiten sollen. Und wir haben es uns ausgerechnet, das ist ein Verlust von 3,5 Milliarden Euro für die Beschäftigten, wenn man ihren Vorschlag umsetzen würde. Und die Beschäftigten sind aber jetzt nicht an der Krise schuld oder am stotternden Wirtschaftsmotor. Und ich denke mal, vielleicht können wir als Sozialpartner drauf schauen, was sind wirklich Gemeinsamkeiten, was kann man tun, was kann die Politik tun, damit es besser geht. Eins ist der Punkt mit dem Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, um Teilzeitbeschäftigten wirklich zu ermöglichen, länger zu arbeiten.
Ich möchte noch
und
einen
in Infrastruktur zu investieren. Das ist, glaube ich, die Antwort
auf die Zukunft. Ich möchte jetzt noch einen Punkt ansprechen, beziehungsweise aufgreifen, der von Ihnen angesprochen wurde, nämlich Sie haben sehr laut gesagt, Sie wollen also reduzieren und den Wohlstand gefährden. Und das möchte ich noch kurz an Frau Swetz weitergeben, weil jetzt die Wirtschaftskammer ja auch Daten vorgelegt hat und gesagt hat, es gibt schon 4 von 10 Unternehmen, die Teile der Produktion auslagern. Das heißt, wir geben sozusagen unsere Produktivität aus der Hand. Den Wohlstand kriegt ein anderes Land, den verdienen wir nicht mehr im Land, weil wir eben in einem internationalen Wettbewerb stehen. Sehen Sie die Gefahr nicht, dass man zwar vielleicht im Land sich ein anderes System wünscht, auch ein anderes System herbeisehnt, aber eben trotzdem nicht isoliert lebt, sondern in einem globalen Wettbewerb?
Also zum einen haben wir gesehen, wir sind weiterhin Spitzenreiter oder unter den Spitzenreitern bei der Produktivität. Also diese Angst braucht es nicht. Und die Menschen arbeiten ja gerne, wollen ja arbeiten, nur zu guten Bedingungen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und zum anderen muss man sich schon fragen, ein Wettbewerb um ein Rittern um die schlechtesten Arbeitsbedingungen und die niedrigsten Löhne, weil die permanente Angst vor der Abwanderung, die dann eh nicht passiert, weil es ja gute Infrastruktur gibt, gute Ausbildung der Menschen, kompetente Arbeitnehmerinnen, das ist ja kein guter Wettbewerb. Da stimmt ja was mit dem Wettbewerb nicht. Das heißt, es muss um einen Standort gehen und ich und viele Menschen sind davon überzeugt, dass es um einen Standort der arbeitenden Menschen geht. Muss. Es kann nicht um einen Standort gehen, wo es die höchsten Gewinne gibt und die Arbeitenden profitieren nicht davon und denen geht es eigentlich nicht gut. Das ist keine gute Standortpolitik. Es braucht einen Standort der sozialen Absicherung, der hohen Löhne, einen Standort, wo Menschen in Würde und gesund alt werden können und wie gesagt nicht am Zahnfleisch bis zur Pension kriechen. Das ist die Standortpolitik, die es braucht und die schaffen wir nur mit einer demokratischen Wirtschaft, der es eben nicht um kurzfristige Gewinne geht, weil wir sehen, das fährt an die Wand und das führt einfach nicht dazu, dass wir ökologisch planen, dass wir für die Arbeitnehmerinnen planen, dass wir eine Wirtschaft für die Menschen schaffen.
Und da jetzt eine kurze Antwort bitte, weil wir sind fast am Ende der Zeit. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich die Gesellschaft gerade entwickelt, wir haben jetzt schon einen Arbeitskräftemangel, wir wissen durch den demografischen Wandel, dadurch, dass viele in Pension gehen, werden es noch weniger Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen. Und wir sehen auch bei vielen Jungen die Perspektivenlosigkeit, sich was aufzubauen und aufbauen zu können. Das heißt auch weniger Bereitschaft, jetzt mehr zu arbeiten. Muss man nicht genau vor dem Hintergrund anerkennen, dass man eben stärker auf das Wohl der Arbeitenden schauen muss, wenn man sie in Beschäftigung halten will?
Ich glaube, natürlich muss man auf das Wohl der Arbeitenden schauen. Aber deswegen sage ich noch einmal, es gibt sehr viele Leute, die gerne auch mehr arbeiten möchten. Ja, es muss sich für sie lohnen. Deswegen gibt es ja viele Ansinnen. Also wir haben in der Vergangenheit einiges gemacht, ja, um hier auch sozusagen mehr Netto vom Brutto zu haben. Aber wir versuchen auch in Zukunft, wie gesagt, Überstunden steuerfrei zu machen. Im Endeffekt weiterhin die Einkommensteuerstufen, vor allem auch die für den Mittelstand zu senken. Ja, also ich glaube, die Lohnnebenkosten zu senken, damit wir eine gesunde Wirtschaft auch haben. Ich glaube, es gibt hier sehr viel, um die Leute zu guten Bedingungen in Arbeit zu halten. Ja? Also, und das ist im Endeffekt das Ansinnen. Das ist das Ansinnen dieser also auf jeden Fall der ÖVP und auf jeden Fall des Bundeskanzlers.
Auch sehr viele Studien, die sagen, dass diese neue gesunde Vollzeit Menschen eben produktiver machen würde. Also nur auch selbst aus dieser Perspektive.
Aber noch einmal, es gibt viele Leute, die können nicht 32 Stunden einen Job von 40 Stunden machen. Das haben wir, glaube ich, vorher schon besprochen.
Dann braucht es mehr.
Ganz kurz, Personalausgleich. Wir sind schon am Ende.
Ich glaube, es braucht mehr Arbeitszeitqualität, damit Leute auch, die Beschäftigten auch wirklich bis zum Pensionsantrittsalter arbeiten können, gesund arbeiten können. Und wir brauchen, glaube ich, andere Antworten für die Zukunft, um wirklich einen starken Wirtschaftsstandort, einen starken Industriestandort auch zu haben. Den braucht man ganz, ganz sicher. Da braucht es viele Dinge seitens der Politik. Arbeitsmarktpolitik, Kinderbetreuung, Infrastrukturausbau und ich glaube, da können wir uns auch in vielen Punkten treffen, aber Arbeitszeitverlängerung wird es mit uns nicht geben.
Gut. Es gibt noch viel dazu zu sagen, das sehe ich an Ihren Gesichtern, trotzdem ist die Zeit um. Ich bedanke mich für diese spannende Diskussion. Sie können die ganze Sendung, falls Sie später eingeschaltet haben, noch nachschauen auf unserem Superstreamer-Join. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.